Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Künstlerverbandes. Seine Märchenbücher sind von Frankreich bis China berühmt und wurden mehrfach aufgelegt und ausgezeichnet. Seine Illustrationen bestechen mit sehr viel Detailgetreue, sehr viel Fantasie, auch Humor. Man entdeckt eigentlich immer wieder was Neues. Also wenn man das Buch liest, liest man es meistens nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil man auch durch die Illustration immer neue Facetten der Geschichte entdecken kann. Anfangen möchte ich heute mit der kleinen Meerjungfrau. Die meisten kennen bestimmt die Geschichte von Hans Christian Andersen. Wir haben uns jetzt nicht an der Disney-Version orientiert, sondern am Original von 1861. Ich war's. Das habe ich rausgerissen. Naja, fängt ja gut an. Wer kennt die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau? Ja, okay. Ich versuche es trotzdem nochmal kurz wiederzugeben, was passiert. Also eine Prinzessin, die unter dem Meere wohnt, im Meereskönigreich, lebt dort sehr glücklich und zufrieden, bis sie eines Tages auch an die Oberfläche kommen darf. Und da entdeckt sie den jungen Prinzen, in den sie sich verliebt. Und von da an fühlt sie sich einsam und möchte gerne auch zu dieser Menschenwelt gehören, die sie dort sieht. Und der Prinz wird von einem Sturm, also das Schiff des Prinzen wird von einem Sturm erfasst und der Prinz verunglückt und die Seejungfer rettet sozusagen den Prinzen und möchte mit ihm zusammen sein. Die Geschichte ist bekannt und nicht allzu fröhlich, könnte man sagen, sondern sie ist sehr bewegend, aber sie hat auch eine große Botschaft, glaube ich, und zwar diesen Mut der kleinen Meerjungfrau, die trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse, die auf sie zukommt, sich entschließt, ihrem Glück oder ihr Glück zu verfolgen. Die kleine Meerjungfrau. Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben. Und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können. Denn die Menschenwelt erschien ihr weit größer als die ihre. Sie konnten zu Schiff über die Meere fliegen, auf die hohen Berge weit über den Wolken steigen und ihre Länder erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als sie blicken konnte. Da war so vieles, was sie gern wissen wollte. Aber die Schwestern konnten ihr auf viele Fragen keine Antwort geben. Deshalb fragte sie die alte Großmutter, denn diese kannte die höhere Welt, wie sie sehr richtig die Länder oberhalb des Meeres nannte, recht gut. Wenn die Menschen nicht ertrinken, fragte die kleine Seejungfer, können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meere? Ja, sagte die Alte, sie müssen auch sterben und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufgehört haben, hier zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt und haben nicht einmal ein Grab hier unten zwischen unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilfe. Ist es einmal abgeschnitten, so kann es nie wieder grünen. Die Menschen dagegen, die Menschen haben eine Seele, die ewig lebt. Die lebt, auch wenn ihr Körper zur Erde zerfallen ist. Sie steigt auf in den klaren Himmel und zu all den schimmernden Sternen empor. Gerade wie wir aus dem Meere auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten, herrlichen Orten empor, die wir niemals erblicken werden. Warum bekamen wir keine unsterbliche Seele? Fragte die kleine Seejungfer. Ich wollte alle meine 100 Jahre, die ich zu leben habe, dafür hingeben, einen Tag ein Mensch zu sein und teilzuhaben an der himmlischen Welt. So etwas musst du nicht denken, sagte die Alte. Wir sind hier viel glücklicher und besser dran als die Menschen dort oben. Ich muss also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben und darf nicht mehr der Wellen Musik hören, die herrlichen Blumen und die rote Sonne sehen. Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu erhalten? Nein, sagte die Alte. Nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnt, dass du für ihn mehr wirst als Vater und Mutter, wenn er mit all seinen Gedanken und seiner Liebe an dir hinge und den Priester deine rechte Hand in seine liegen ließe, mit dem Gelübde der Treue hier und für alle Ewigkeit, dann würde seine Seele in deinen Körper überfließen und du bekämest auch Teil an dem Glücke der Menschen. Er gebe dir eine Seele und behielte doch die eigene. Aber das kann niemals geschehen, denn was hier im Meere gerade als schön gilt, dein Fischschwanz, das finden sie dort oben auf der Erde hässlich. Sie verstehen es eben nicht besser. Man muss dort zwei plumpe Säulen haben, wie sie Beine nennen, um schön zu sein. Da seufzte die kleine Seejungfer und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. Ach, lass uns fröhlich sein, sagte die Großmutter. Hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren, die wir zu leben haben. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Später kann man sich umso sorgloser in seinem Grabe ausruhen. Heute Abend haben wir Hofball. Das war eine Pracht, wie man sie auf der Erde nie sehen konnte. Wände und Decken in dem großen Tanzsaal waren aus dicken, aber klarem Glase. Mehrere hundert riesige Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen an jeder Seite mit einem blau brennenden Feuer, das den ganzen Saal erleuchtete und durch die Wände hinausschien, sodass die See draußen ebenfalls hell erleuchtet war. Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen. Bei einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, bei anderen wie Silber und Gold. Mitten im Saale floss ein breiter Strom. Auf diesem tanzten die Seemänner und Meerweiblein zu ihrem eigenen herrlichen Gesang. So süß klingende Stimmen gibt es bei den Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am schönsten von allen und alle klatschten ihr zu. Und einen Augenblick lang fühlte sie Freude im Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme von allen im Wasser und auf der Erde hatte. Aber bald dachte sie doch wieder an die Welt über sich. Sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und auch nicht ihren Kummer darüber, dass sie nicht eine unsterbliche Seele besaß. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss. Und während alle drinnen bei Gesang und Fröhlichkeit sich vergnügten, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser und sie dachte, nun fährt er gewiss dort oben, er, den ich lieber habe als Vater und Mutter, er, dem meine Gedanken hängen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwestern dort drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer so gefürchtet habe, aber sie kann vielleicht raten und helfen. Nun ging die kleine Seejungfer aus ihrem Garten hinaus zu dem brausenden Mahlstrom, hinter dem die Hexe wohnte. Diesen Weg war sie nie zuvor gegangen. Da wuchsen keine Blumen und kein Seegras, nur der nackte graue Sandboden streckte sich gegen den Mahlstrom, wo das Wasser wie brausende Mühlenräder im Kreise wirbelte und alles, was es erfasste, mit sich in die Tiefe riss. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Walde. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde wuchsen. Alle Zweige waren lange, schleimige Arme mit Fingern wie geschmeidige Würmer und Glied für Glied bewegten sie sich von der Wurzel bis zur äußeren Spitze. Alles, was in ihrem Greifnähe kam im Meer, umschnürten sie fest und ließen es nie wieder los. Die kleine Seejungfer blieb ganz erschrocken draußen stehen. Ihr Herz klopfte vor Angst, fast wäre sie wieder umgekehrt, aber da dachte sie an den Prinzen und an die Menschenseele. Nun gelangte sie an einen großen, mit Schleim bedeckten Platz im Walde, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihre hässlichen, weißgelben Bäuche zeigten. Mitten auf dem Platze war das Haus der Hexe. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte von ihrem Munde essen, gerade wie Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker picken lassen. Die hässlichen und fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen.
»Ich weiß schon, was du willst«, sagte die Meerhexe. »Das ist zwar dumm von dir, aber du sollst trotzdem deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und dafür zwei Stümpfe haben, um darauf zu gehen, ebenso wie die Menschen, damit der junge Prinz sich in dich verlieben soll und du ihn in eine unsterbliche Seele bekommen kannst.«
Gleichzeitig lachte die Hexe so laut und scheußlich, dass die Kröte und die Schlangen zur Erde fielen und sich dort wälzten.
»Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht mehr helfen, bevor wieder ein Jahr um wäre. Ich will dir einen Trunk bereiten, mit dem sollst du, bevor die Sonne aufgeht, ans Land schwimmen, dich ans Ufer setzen und ihn trinken. Dann verschwindet dein Schwanz und schrumpft zusammen zu dem, was die Menschen hübsche Beine nennen. Aber es tut weh. Es wird sein, als ob ein scharfes Schwert durch dich hindurchginge. Alle, die dich sehen werden, sagen, du seist das liebreizendste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin wird schweben können wie du, aber jeder Schritt, den du tust, wird sein, als ob du auf einer scharfen Klinge trätest, sodass dein Blut fließen muss. Willst du alles dies erleiden, so werde ich dir helfen.«
»Ja«, sagte die Seejungfer mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und die unsterbliche Seele.
»Bedenke aber«, sagte die Hexe, »hast du erst menschliche Gestalt bekommen, so kannst du nie wieder eine Seejungfer werden. Niemals kannst du durch das Wasser zu deinen Schwestern niedersteigen und zu deines Vaters Schloss. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht erringst, sodass er dir um deinetwillen Vater und Mutter vergisst und mit all seinen Gedanken nur an dir hängt und den Priester eure Hände ineinander legen lässt, sodass ihr Mann und Frau werdet, so bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen vermählt hat, muss dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser.«
»Ich will es«, sagte die kleine Seejungfer und war bleich wie der Tod.
»Aber du musst mich auch bezahlen«, sagte die Hexe. »Und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die herrlichste Stimme von allen hier unten auf dem Meeresgrunde. Damit willst du ihn bezaubern, ich weiß, hast du dir wohl gedacht, aber die Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzt, will ich für meinen kostbaren Trank haben. Ich muss ja mein eigenes Blut für dich da reinmischen, damit der Trank scharf werde wie ein zweischneidiges Schwert.«
Aber, wenn du mir meine Stimme nimmst«, sagte die kleine Seejungfer, »was behalte ich dann übrig?«
»Na, deine schöne Gestalt«, sagte die Hexe, »deinen schwebenden Gang und deine sprechenden Augen. Damit kannst du schon ein Menschenherz betören. Na, hast du den Mut schon verloren? Streck deine Zunge hervor, dann schneide ich sie dir ab zur Bezahlung und du bekommst dafür den kräftigen Trank.«
»Es geschehe«, sagte die kleine Seejungfer, und die Hexe setzt ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen.
»Reinlichkeit ist ein gutes Ding«,
sagte sie und scheuerte den Kessel mit Schlangen ab, die sie zu einem Knoten band. Nun ritzte sie sich selbst in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintropfen. Der Dampf nahm die seltsamsten Gestalten an, sodass einem Angst und Bange wurde. Jeden Augenblick trat die Hexe neue Sachen in den Kessel und als alles recht kochte, war es, als ob ein Krokodil weint. Zuletzt war der Trank fertig und er sah aus wie das klarste Wasser. Da! Da hast du ihn, sagte die Hexe. Und sie schnitt der kleinen Seejungfer die Zunge ab. Nun war sie stumm und konnte weder singen noch sprechen. Wie die Geschichte weitergeht, können Sie selber lesen. Vielen Dank. Als zweites habe ich für Sie das tapfere Schneiderlein. Wer kennt das tapfere Schneiderlein? Ah, auch fast alle. Okay. Also mir ging es auch so. Ich dachte, ich kannte das tapfere Schneiderlein. Aber als ich das Buch dann hatte und die Geschichte nochmal gelesen habe, habe ich wirklich so viele Sachen entdeckt, die mir gar nicht mehr bewusst waren. Und ich finde, es ist eine faszinierende Geschichte, die so viel über die Menschen aussagt, dass sie, glaube ich, nicht ohne Grund zeitlos und ein echtes Volksmärchen ist. Seid ihr bereit? Das tapfere Schneiderlein. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf einem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief: Gut Musfeil! Gut Musfeil! Das klang dem Schneiderlein lieblich in die Ohren. Er steckte sein zartes Haupt aus dem Fenster hinaus und rief: Hier herauf, liebe Frau! Hier wird sie ihre Ware los! Die Frau stieg die Treppen hoch mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider herauf und musste die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase dran und sagte endlich: Das Moos scheint mir gut. Wieg sie mir doch 4 Lot ab, liebe Frau. Wenn's auch 1/4 Pfund ist, es kommt mir nicht drauf an. Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ärgerlich und brummig fort: Nun, das Moos soll mir Gott segnen, rief das Schneiderlein, und soll mir Kraft und Stärke geben, holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und stich das Moos darüber. Das wird nicht bitter schmecken, sprach er. Aber erst will ich den Wams fertig machen, ehe ich anbeiße. Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Moos hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, so dass sie herangelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen.
Ei, wer hat euch eingeladen? Sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort.
Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern sie kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Er langte aus seiner Hölle nach einem Tuchlappen und:
Wart, ich will's euch geben,
schlug er es unbarmherzig drauf. Als er es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als 7 tot und streckten die Beine.
Bist du so ein Kerl, sprach er,
und musste selbst seine Tapferkeit bewundern.
Das soll die ganze Stadt erfahren.
Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben drauf:
7 auf einen Streich.
Ei was, Stadt, sprach er weiter,
die ganze Welt soll's erfahren.
Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, er im Haus herum, ob da nichts wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen Käse, den steckte er ein, und vor dem Tore bemerkte einen Vogel, der sich gefangen hatte, der musste zum Käse in die Tasche. Nun kam er den Weg, tappte eine, und weil er leicht und behend war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg fand Berg. Und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein Geriese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ist auf ihn zu, redete ihn an und sprach:
Guten Tag, Kamerad. Du sitzt da und besiehst die weite Welt. Ich bin eben auf dem Weg dahin. Ich versuche. Na, hast du Lust mitzukommen?
Der sah den Schneider verächtlich an und sprach:
Du Lump, dumpler Kerl.
Das wäre,
antwortete das Schneiderlein, knöpf auf und zeigte dem Riesen den Gürtel.
Na, kannst du lesen, was ich für ein Mann bin?
Der Riese las:
Siebene auf einen Streich.
Das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem Kleinen. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn, dass das Wasser heraustropfte.
Das mach mir nach, sprach er, wenn du Stärke hast.
Ist's weiter nichts?
Fragte der Schneider.
Das ist bei unser einem Spielwerk.
Griff in die Tasche, holte den Weichen und drückte ihn, dass der Saft lief.
Geld?
Sprach der.
Das war ein wenig besser.
Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte, konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und war so hoch, dass man ihn mit Augen nicht mehr sehen konnte.
Nun, du Erbchen, das tu mir nach.
Gut geworfen, sagte das Schneiderlein. Der Stein hat doch wieder zur Erde fallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht.
Griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der froh über seine Freiheit stieg auf, flog fort und kam nicht wieder.
Wie gefällt dir das, Kamerad? Fragte der Schneider.
Ah, werfen kannst du, Riese. Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.
Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden.
Wenn du stark genug bist, so hilf mir den Baum auch heraustragen.
Gerne,
antwortete der kleine Mann.
Nimm du nur den Schulter, ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen. Das ist ja das Schwerste.
Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter, der Schneider aber setzte sich auf einen Ast und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum Schneiderlein noch obendrein forttragen. Es war da hinten ganz lustig und guter Dinge, pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baum ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last gehabt hatte, konnte nicht weiter und rief:
Hör, ich muss den Baum.
Der Schneider sprang behendiglich herab, fasste den Baum mit beiden Armen, getragen hätte, und sprach zum Riesen:
Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht tragen.
Sie gingen zusammen weiter, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, fasste der Riese die Krone des Baumes, wo die reichsten Früchte hingen, bog sie herab und gab sie dem Schneiderlein in die Hand, ließ ihn essen. Das Schneiderlein war aber viel zu schwach, um den Baum zu essen. Und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider ward entschleudert. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese:
Was ist das? Hast du nicht die Kraft, diese schwache Gerte zu haben?
An der Kraft fehlt es nicht,
antwortete das Schneiderlein.
Meinst du das etwas für einen, der Siebene mit einem Streich getroffen hat? Ich bin übersprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring mir nach, Axt.
Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum, sondern blieb in den Ästen hängen, also das Schneiderlein auch hier die Ohren hielt. Der Riese sprach:
Wenn du so ein Kerl bist, dann komm mit in unsere Höhle und über uns.
Wie es weiter dem Schneiderlein erging und ob er ein König wird, die Prinzessin heiratet und sonst noch was, die alles hier lesen, und wir hoffen, Sie können sich dafür genauso begeistern wie viel Spaß beim Lesen und beim Gucken. Es gibt die Bücher. Wo? Hinter uns oder vor uns? Dort, auf der anderen Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.